Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit Harald Fortmann. Herzlich willkommen, Harald.
Dankeschön. Hallo.
So, die muss man eigentlich nicht mehr vorstellen. Du bist, wir sind beide ein Jahrgang, 1971, ja. Deshalb darf man sowas sagen wie Urgestein. Du bist schon lange dabei. Wir kennen uns auch schon sehr lange. Du hast mir damals, als du noch bei AOL warst, hast du mir Display-Inventar verkauft, als ich noch Blumenhändler war. Aber schwamm drüber. Und das, was ich besonders an dir schätze, ist, dass du eine der ganz wenigen, ganz ein Ausnahmetalent, denn du hast dich auch im hohen Alter nochmal weiterentwickelt und bist aus dem Digitalgeschäft, auch aus Agenturgeschäft, wirst du gleich nochmal selbst sagen, in das HR-Geschäft gewandert. Darf man Headhunter noch sagen? Ist das, würdest du dich heute als Headhunter bezeichnen?
Also viele Leute fragen, ob sie mich damit beleidigen, interessanterweise. Ja. Ich habe es nie als solches
aufgenommen. Ich kann dir sagen, warum das so ist. Das liegt nicht an dir, das liegt an dem Ruf der Branche.
Nein, was eine Beleidigung ist Personalvermittler. Ja. Das sind die mit der CV-Schublade, das sind wir definitiv nicht, aber Headhunter finde ich immer noch einen coolen Begriff und ist absolut in Ordnung. Personalberater ist oder Executive Search Consultant ist der richtige Titel sozusagen.
So, das heißt aber, dass du sozusagen für die ganzen Soft Skills, die wir in dieser Branche brauchen, das Humankapital, was wir brauchen, um einfach besseres Marketing zu machen, dass du da von deinen Mandanten gefragt wirst und natürlich auch dadurch, dass du ja auch von groß bis klein, also vom Corporate Enterprise Level bis zum Mittelstand oder zum Startup alle kennst und dass du auch schon die mehreren Evolutionsstufen von Marketing oder Digital-Marketing schon mitgekriegt hast.
Ja.
Dass du das immer begleitet hast und dass du, glaube ich, auch ein sehr scharfer Beobachter bist und ganz nebenbei auch ein Herausgeber und Autor von diversen Büchern. Und da haben wir auch gerade noch top-aktuelle Neuigkeiten, auf die wir am Ende dieses Podcasts eingehen werden. Und ich habe verstanden, dass wir sogar ein paar deiner neuen Bücher verlosen dürfen.
Richtig? Sehr gerne, können wir gerne machen.
Ja. Zack, machen wir gleich am Anfang. Aber jetzt bitte, jetzt habe ich schon wieder so lange geredet. Lieber Harald, bitte stell dich mal kurz selbst vor.
Ja, gerne. Harald Fortmann. Du sagst gerade schon 71er Baujahr, also wir gehen auf die 50 zu. Die Hälfte meines Lebens tatsächlich im digitalen Berufsleben. Also ich habe mal angefangen in so einer Branche Bankkaufmann gelernt. Damals war es noch ein anständiger Beruf. Heute wirst du ja eher mit Eiern beschmissen, wenn du das machst. Aber das war so meine klassische Karriere sozusagen. Und dann während des Studiums mein erstes Unternehmen gegründet, damals im Bereich Mobilfunk, Mobile Data Consultancy, wo wir die ersten mobilen Data-Anwendungen dann auch gebaut haben und viele Konzerne und VIPs da betreut haben in diesem Bereich. Das war so meine erste Welle sozusagen der Digitalisierung, sehr stark auf der technischen Seite, obwohl ich ja kein Techniker bin, aber ich liebe Technik und ich glaube, das ist auch, was den Digitalen irgendwie ausmacht. Der muss ja immer neugierig bleiben und irgendwie ein bisschen nerdy sein. Das gehört schon dazu und das lief extrem erfolgreich, bis dann 2001, 2002 der Bubble Burst kam. Mittlerweile war ich auch auf Bitten von Nokia und der Netzbetreiber auch im B2C-Geschäft angekommen, was Mobilfunk angeht, hatte ein paar Läden und das ist dann letztendlich in dieser Krise 2122 wirklich dann über Nacht zusammengekracht von extrem hohen Umsätzen dann weggebrochen und da war so die Idee, okay, what's next und durch einen Kunden bin ich tatsächlich auf, was er damals Goggle nannte, aufmerksam geworden und habe dieses Thema Suchmaschinenmarketing, was ja gerade aufkam, so gesehen und habe bei einem Unternehmen angefangen, die eben auch in Kombination mit Google da gearbeitet haben, war zunächst in LA, habe da wirklich von der Peak auf Suchmaschinenmarketing gelernt, die Amerikaner waren ja weit voraus und als Google dann auch das Büro in Deutschland eröffnet hat mit Holger Meier, habe ich dann in München das Thema übernommen und habe eben Suchmaschinenmarketing-Technologie in Europa positioniert. Und das waren so dann, meine Anfänge im digitalen Marketing, habe da die Geschäftsführung übernommen, habe das in Europa aufgebaut, sehr viel Vertrieb gemacht, sehr viel wirklich auch im BVDW damals, im Bundesverband Digitale Wirtschaft, auch angefangen, das Thema zu platzieren, habe die Fachgruppe Performance Marketing damals gegründet, habe eigentlich immer diesen Ansatz auch so, bring die Branche voran, was bringt nämlich auch dich voran. Und letztendlich versteht der Kunde es auch besser, wenn es von der Branche kommt. Und das hat sich eigentlich so auch immer in meiner Karriere durchgezogen, bis ich dann 2006 durch einen Personalberater in die AOL-Welt sozusagen geholt wurde, habe mal die Seiten gewechselt, also vom Technologieanbieter hin zum Vermarkter. Und Habe das einige Zeit gemacht, erst mit Advertising.com, dann später den ganzen Merch gemacht mit AOL zusammen. Und bin, das war 2009, glaube ich, dann in die nächste Evolutionsstufe, nämlich auf Agenturseite. Und dann mit Pixelpark zusammen eine Mediaagentur gegründet, Yellow Tomato, wo wir gesagt haben, wir wollen Kreation und Media eigentlich viel stärker verzahnen.
Ist jetzt auch wieder ein heißes Thema.
Ist ein heißes Thema, aber damals tatsächlich viel zu früh. Viele Kunden haben es überhaupt nicht verstanden und auch die Kreativen teilweise haben gesagt, aber wieso, das nimmt uns ja Budget weg, statt zu verstehen, was da für ein Synergiepotenzial eigentlich drinsteckt. Das hatte ich eigentlich bei AOL gesehen, weil wir gesagt haben, Gott, schlechte Mediapläne oder schlechte Creatives und irgendwie alles nicht verbunden. Das habe ich einige Jahre gemacht. Dann haben wir das Ganze an Publicis damals verkauft und da kam eben ein Freund und mein damaliger Personalberater Dwight Cripp auf mich zu und sagte, hey, willst du nicht auf unsere Seite kommen? Wir brauchen Unterstützung. Wir haben immer mehr Unternehmen, die wirklich eine vollumfängliche Beratung zur digitalen Transformation brauchen, wie sie Teams aufbauen und was eigentlich die Ziele sind. Und im ersten Moment war ich skeptisch, habe gesagt, okay, Personal ist ja eigentlich mein Thema. Ich habe mein Leben lang operative Geschäftsführung gemacht und Marketing und Vertrieb und fand es aber irgendwie spannend, weil diese HR-Themen sind schon welche, die mich auch im Verband ja immer bewegt haben. Und habe dann mal die Seiten gewechselt und habe da entdeckt, das ist meine totale Leidenschaft. Ja, also es ist, das verbindet nämlich die zwei Sachen, die mich wirklich jeden Tag bewegen, Menschen und Digitales. Ja, also ich möchte nicht vom Digitalen weg, um nichts auf der Welt, aber dieser Mensch im Mittelpunkt ist für mich halt unglaublich wichtig. Und das war die Evolutionsstufe und die letzten 7, 8 Jahre mache ich jetzt dieses Thema Personalberatung für digitale Führungskräfte, mittlerweile dann eben auch im eigenen Unternehmen. Vor 2 Jahren haben wir dann nochmal ausgegründet als 514 mit 2 Partnerinnen, sind wir da am Start. Und ja, wie du schon sagtest, bedienen alles von Natives, wie was weiß ich, in Snapchat, bis hin eben zu Mittelstand von Unternehmen, die wir beide vorher noch nie gehört haben, die in ihrem Segment super erfolgreich sind und die sich alle dieser Frage stellen, what's next, was ist eigentlich digitale Transformation, was bedeutet das für uns und wie können wir personell da reingehen.
Das Thema digitale Transformation ist besonders in dieser Schnittstelle Media, Marketing und auch Menschen. Das ist ja praktisch wie gemacht für diesen Podcast. Mir ist so gerade beim Zuhören nochmal aufgefallen, dass die Branchen, in denen du warst, dass sie ja durchaus sehr, 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 sehr zyklisch sind, ne? Mobilfunk, also Vermarkter, Agenturgeschäft etc. Das Einzige, was im Grunde seit 2005 einen ganz stetigen Boom hat, ist das Thema der Recruiting-Seite, ne, oder der HR-Seite, ne, die, sagen wir mal, der Bedarf, Wissen auf die innere Seite von Unternehmen zu bringen. Also jetzt, wir denken ja sehr stark für die Advertiser. Das ist ja etwas, wann hat das angefangen? Höhepunkt hat es vermutlich noch nicht gehabt.
Nee, ich glaube auch, der Höhepunkt ist liegt eigentlich noch vor uns. Ich würde sagen, also ganz stark gestartet ist es eigentlich nach der Finanzkrise, also 2010, 2011, da ging es eigentlich richtig los. Da war auch dieser Talentmangel tatsächlich da. Ich habe den für mich persönlich viel früher entdeckt, als ich damals aus Los Angeles zurückkam, in München saß und wir versucht haben, Leute zu rekrutieren, habe ich festgestellt, dass diese erste digitale Welle sehr viele Metzger, Makler oder Sonstiges in diese digitalen Jobs gebracht hat, aber das war cool und hip, aber letztendlich war wenig fundiertes Wissen und das war ja so meine Bemühung auch im Verband, ganz viel Wissen zu aggregieren und deshalb haben wir uns da auch engagiert, Curriculares entwickelt mit Universitäten und so weiter, um letztendlich mehr Personal zu generieren. Ich habe ja auch jahrelang auch selber gelehrt, was unglaublich viel Spaß macht und wir sind heute immer noch nicht da, dass wir genug Nachwuchs produzieren für diese Berufe. Ja? Und viele sagen immer, ja, IT, nee, es geht gar nicht um IT, es geht ja um diese ganzen kaufmännischen Berufe auch, die eben diese Digitaltransformation auch mit sich zieht und da sind wir auch heute immer noch ganz weit hinten und deshalb ist auch so ein War for Talents und sind die Gehälter letztendlich auch in diesen Rollen ja unglaublich gestiegen, auch wenn man das zum Beispiel in einer Agentur vergleicht, was Media oder Technologie verdient versus Kreation, ist ein riesen Gap da und da sind wir also noch lange nicht am Ende der Fahnenstange.
Ich versuche immer so Muster zu erkennen, was zum Beispiel im Zuge dieser Transformation, was eigentlich so ein Bewusstsein irgendwie auslöst, dass zum Beispiel eine Transformation in eine gewisse Richtung geht und danach nicht nur das Bewusstsein, sondern auch die Handlung auch wirklich, wirklich stattfindet. Ja. Ich denke an dieses Bewusstsein, dass Transformation irgendwie notwendig ist und stattfinden muss. Da weiß ich noch so einen Moment, gerade was so das Thema interne Ressourcen angeht, ich war ja in so einem größeren eingebetteten Gesellschaftergebilde, dass die eine Seite des Gesellschafters gesagt hat, Moment, Leute, es kann ja wohl kein Problem sein. Mhm. Ich habe hier massenhaft Leute, zur Not werden die zwangsverpflichtet aus anderen Unternehmens- oder Konzernbestandteilen. Und auf der anderen Seite war schon jedem klar, gerade so in der Startup-Pureplay-Welt damals, dass es diesen War for Talent gibt und dass wir als in der alten Diktion, ne, wir als Arbeitgeber uns eher bei diesen Talenten bewerben müssen als umgekehrt. Was dann auch so eine Art Negativselektion auf beiden Seiten vorbringt. Ne? Dass diejenigen, die diesen Wert von Talenten nicht erkennen, immer schlechtere Ressourcen kriegen und dann diese Spirale sich weiterentwickelt. Hast du für dich so einen Punkt oder Auslöser erkannt, was diesen Erkenntnisgewinn, der so vermutlich an erster Stelle stehen muss, um dann entsprechend handeln zu können, was diesen Erkenntnisgewinn so wirklich auslöst? Also du hast gesagt, das war jetzt, du bist in die Staaten, hast in den Staaten gearbeitet und hast das da schon gesehen.
Ja.
Aber jetzt so bei deinen Kunden heute, was löst da diesen Moment aus?
Also es ist sehr branchenabhängig. Ne? Wir haben da Branchen, die natürlich sehr früh dabei waren und andere, die jetzt kommen. Also wenn ich mir anschaue, wir haben momentan sehr viel mit Krankenkassen zum Beispiel zu tun, weil das Thema Digitalisierung der Krankenkasse ganz oben angekommen ist.
Sag mal, sind die jetzt eher früh oder später?
Also ich würde sagen spät. wenn man sich aber fairerweise anschaut, welche Regularien
dahinterstehen.
Und welcher Apparat das ist und so weiter, kann man dafür Verständnis aufbringen, muss man aber nicht. aber ich bin ja immer sehr nett zu meinen Kunden. Aber nein, das ist, ich finde, also grundsätzlich ist ja immer die Überlegung, springst du vor den Zug, in den Zug oder hinter den Zug. Und für viele Branchen gilt es nach wie vor, dass die Leute immer noch in den Zug springen. Also der Zug ist noch lange nicht abgefahren. Die Corona-Situation gerade hat auch vielen Unternehmen nochmal Auftrieb gegeben, muss man sagen. Also dass die jetzt gemerkt haben, dass sie natürlich hier Verfehlungen auch gehabt haben, also in der Vergangenheit, ob das Bildung ist oder sonstige Sektoren, die gemerkt haben, also hätten wir vor 2 Jahren schon was gemacht, wären wir heute in der Corona-Krise ganz anders aufgestellt. Mhm. Dazu kommen wir ja auch nachher noch. Und ich glaube, da passiert noch viel. Aber das Interessante ist, vor ein paar Jahren kamen noch Kunden, gerade Mittelständler, auf mich zu und sagten, sagen Sie mal, Herr Fortmann, wie ist denn das eigentlich, das mit diesem Thema digital? Müssen wir das machen? Wie sehen Sie das denn? Und da war sehr viel Beratung überhaupt, warum, wieso, weshalb sollte man dieses Thema angehen? Das ist eigentlich in den letzten 3-4 Jahren komplett verschwunden. Jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, also wir haben verstanden, wir müssen irgendwie was machen, wir müssen Monetarisierung auch verändern, wir müssen Produkte verändern. Aber wie machen wir das eigentlich? Ja, und mit wem? Und wir dürfen nicht vergessen, das ist immer was unsere Blase, ne, der Digitalen, gerade der frühen Digitalen so vergisst, ist, dass der klassische Mittelstand verdient A, gutes Geld, ist die Stütze Deutschlands und B, haben sie mit dem Thema noch nie was zu tun gehabt. Das heißt, sie stehen wirklich da und sagen so, okay, ich verstehe das und im Privatsektor machen sie auch viel. Also ich versuche die immer so ranzuführen, indem ich erkläre, was macht ihr denn privat, wo kauft ihr denn ein, wie macht ihr das und was findet ihr gut und nicht. Dann verstehen sie es ja relativ zügig und wenn sie dann den Weg gehen, merken sie auch, wie schnell diese Kosten auch in Return auch rauskommen. Ja. Also ich glaube, das ist mittlerweile da. Aber das muss so branchenabhängig sehen und auch das Thema der Verlierer zum Beispiel im Bereich Finanzen, da wird immer gesagt, ja, die großen Banken werden abschmieren und die Fintechs kommen jetzt. Das ist zum Beispiel was ich glaube. Weil einfach
die was großen, du glaubst oder nicht glaubst?
Was ich nicht glaube. Die tun denen weh, aber langfristig sind das nun mal die Brands und die haben halt das Vertrauen, gerade weil es um Geld geht und letztendlich auch die Möglichkeit, immer noch das zu verändern und am Ende des Tages als Sieger aus dieser ganzen Kiste rauszugehen.
Es kann auch sein, dass es nur Verlierer gibt. Es kann auch sein, dass das Geschäftsmodell einfach über seinen Zyklus hinaus ist und dann auch den positiven Teil des Zyklus.
Ja.
Und okay, ich glaube, wir haben beide ein Bild von welche Branchen eher so ein bisschen die folgenden sind. Was würdest du denn für Beispiele, Branchenbeispiele nennen, die eher früh dabei waren und weiterhin noch gut dabei sind? Also
Teile des Handels waren ja sehr früh dabei und haben es positiv erkannt. Also wir haben ja wirklich einige Top-Beispiele gesehen, die sich heute oder damals sehr früh aufgestellt haben und dann auch sehr erfolgreich geworden sind, ob das jetzt vom Fahrradbereich oder Bücherbereich oder sonstiges ist, die auch nach wie vor gegen so ein Amazon in ihrem Segment anstinken können. Die waren sicherlich sehr früh dabei. Die Banken haben damals ja auch einen sehr starken Antritt gehabt, dann aber sehr stark nachgelassen. Also die waren sicherlich auch einigermaßen früh dabei. Was spät ist, sind die ganzen großen Marken, die letztendlich lange gebraucht haben. Auch gerade der Luxusbereich, der die Chance gar nicht erkannt hat, sondern immer diese Angst gehabt hat, Ja, aber meine Zielgruppe ist doch gar nicht da. Ja, ja, die ist in der Welt am Sonntag, aber doch nicht auf der Welt.de und so. Ja. Du sagst also, was ist denn das für eine Logik? Ja. Aber die haben zum Beispiel sehr lange gebraucht.
Kannst du dann Muster ausmachen? Also ist es, ich habe mir früher so gedacht, okay, Größe ist ein Thema, aber auch zum Beispiel Margendruck ist sicherlich ein Thema. Die Größe des Margenpools, also das zu verteilende Gut, was ich irgendwie gewinnen oder verlieren kann, ist so ein Punkt. Aber hast du da irgendwie für dich ein Muster erkannt?
Ja, ich glaube, also Marge ist sicherlich ein Thema, deshalb ist Pharma zum Beispiel ja auch so spät dran. Also die haben ja denen geht es ja gut und krank wird man immer. Ja. Jetzt merken sie aber doch, dass das ganze Thema Datenaggregierung ja auch ganz interessant ist, mal zu erfahren, wer ist ihr Kunde, weil das kennen die Pharmaunternehmen ja gar nicht. Das können ja höchstens die Novedas dieser Welt, also die ganzen Apothekenzulieferer oder die Apotheken, aber nicht die Hersteller. Mhm. Letztendlich ist es, glaube ich, dann auch irgendwo der Druck, dass irgendeiner damit anfängt. Und man merkt, guck mal, da kommt ein Schnellboot von der Seite, was passiert denn da? Und dann werden sie auf einmal wach. Also das ist das, was ich eigentlich über alle Branchen hinweg immer sehe, dass irgend zumindest ein Geist, der ein bisschen nach vorne denkt, da sagt, Moment mal, was passiert denn da rechts? Wir haben eine gewisse Gefahr, überholt zu werden. Und dann passiert teilweise blinder Aktionismus, der ganz böse nach hinten losgeht. Also Stichwort, irgendwelche Labs aufzubauen, die überhaupt gar keine Andockung an das Hauptgeschäft haben. Dann auch sinnvolle strategische Einrichtungen. Also das ist unterschiedlich.
Vermutlich ist auch das Vertriebsmodell, ne? Also dass diejenigen, die früher im Direct-to-Consumer-Modell gebaut sind, dass die schneller reagiert haben als diejenigen, die jetzt über Zwischenhandelsstufen gelaufen sind.
Ja, und da war ja lange Zeit auch die Angst, also gerade auch bei den FMCG-Marken zum Beispiel, war ja lange die Angst, ja, was ist denn, wenn wir Direct-to-Consumer machen, dann ist ja letztendlich unser Kunde, also sprich, was weiß ich, die Drogerie oder sonstiges, ja sauer auf uns, weil wir nehmen da deren Kunden weg und so weiter. Ja. Das hast du auch über alle Branchen, witzigerweise, auch Automotive und so, die haben alle gesagt, ja, das können wir nicht machen, um Gottes Willen, D2C geht gar nicht. Ja. So, mittlerweile machen es fast alle.
Ja. Du bist kein Freund von diesen Labs, das habe ich schon rausgehört. Mhm. Ich auch nicht.
Also, kommt drauf an, wie du sie aufsetzt, aber ja.
Warum bist du denn was siehst du denn da skeptisch?
Ja, also zwei Punkte. Zum einen, fast in jedem Gespräch, wenn man so ein Erstgespräch hat, kommt dann so, ja, wir wollen ein Lab in Berlin gründen. Also, okay. Fair enough, ja, aber warum Berlin? Ja, da kommt entweder, weil unsere Unternehmensberatung gesagt hat, dass wir nur da die Talente bekommen, was völliger Humbug ist. Oder das Zweite ist, naja, Berlin ist ja die digitale Hauptstadt und da müssen wir natürlich irgendwie unseren Footprint haben. Das kann sinnvoll sein, je nachdem auch, was du für Leute suchst, dann ist Berlin einfach besser etabliert. Auf der anderen Seite, wir haben es für einen Energiekonzern mal als Beispiel dann auch gemacht. Wir haben einfach mal 500 Talente in Hamburg, München, Düsseldorf und Berlin untersucht und die Churnrate analysiert. Das heißt, wie oft wechseln die ihren Job? Ja, und da hatten wir auf einmal in Berlin 18 Monate. So, und dann bin ich zum Vorstand hin und habe gesagt, sind Sie darauf vorbereitet, alle 18 Monate neue Leute an Bord zu nehmen und das zu entwickeln? Und jetzt überlegen Sie mal, digitale Transformation. Ist kein 18-Monate-Projekt. Ja, das ist ein lebenslanges Projekt am Ende des Tages. Ja. Und bei der Churnrate, glauben Sie wirklich, dass Sie was Vernünftiges aufgebaut kriegen? Ja, und dann fing es an zu rattern und dann hat man gesagt, okay, das ist echt ein Argument. Das andere Argument ist natürlich, also A, muss ich es gewohnt sein, in meiner Organisation Remote-Standorte zu haben. Ja, und gerade der Mittelstand hat oftmals ja, sag mal, einen Hauptstandort und dann vielleicht Vertriebsstandort, aber das war es auch schon. Wenn ich jetzt ein Digital Lab irgendwie mit 30, 40, 50, 200 Leute in Berlin aufbaue, das nicht im Hauptgeschäft angedockt ist, wie soll denn die Transformation stattfinden? Was dann passiert ist, die Neuen und die Alten, aber keine wirkliche Transformation des Kerngeschäftes. Das kann seine Sinnhaftigkeit haben, wenn man sagt, man will erstmal digitale Geschäftsmodelle kreieren, die erstmal komplett neu gedacht werden und gar nicht mit der Historie des Altbestandes sind. Dann ist das sicherlich eine vernünftige Maßgabe. Die meisten wollen aber ja ihr Bestandsgeschäft irgendwie in die digitale Welt überführen. Und da muss ich den Connect auch haben zum Hauptstandort, um wirklich die Kultur im Unternehmen ja auch vor allem zu verändern, weil sonst habe ich eben die schon immer so gemacht haben und die da auch keinen Wert drin sehen. Und ich profitiere nicht von diesem neuen Gedankengut, was durch die, ich nenne sie jetzt mal die jungen, wilden Digitalen, das hat mal ein Kunde von mir so gedacht, da habe ich einen riesen Profit, also für beide Seiten. Ja. Weil die jungen, wilden Digitalen lernen sowas vom Bestandsgeschäft und von denen, die es vielleicht schon seit 30 Jahren das Produkt im stationären Handel zum Beispiel vertreiben. Und genauso auf der anderen Seite lernen sie eben von den Jungen, die sagen, hey, denk doch mal kundenzentrisch. Ja, dein Kunde, den du gar nicht kennst, weil du nur an den Großhändler verkaufst, der denkt doch ganz anders über deine Produkte. Ja, und so haben wir zum Beispiel so einen Maschinenhersteller vom Tag Null zum ersten Mal digitalen Weg bis heute. Also wir haben jetzt gerade heute ein neues Briefing bekommen, also 8 Jahre lang über seine Evolutionszyklen begleitet. Und was da so spannend ist zu sehen, ist wirklich, wie die Bestandsmitarbeiter, die seit 10, 15, 20, 30, 35 Jahren und mehr im Unternehmen arbeiten, wie da der Shift war. Am Anfang, oh nee, die Digital ist ja böse und unsere ganzen Großhändler und unsere Mom-and-Pops-Geschäfte, die unsere Maschinen verkaufen, die werden uns hassen und so weiter, hin zu einem, oh, wir machen mehr Umsatz im traditionellen Handel jetzt als früher, weil die Marke eine ganz andere Bedeutung auf einmal in Deutschland wieder erlangt hat. Und dieses Amazon-Geschäft scheint doch gar nicht so schlecht zu sein. Also das ist super spannend. Und damals Homeoffice No-Go, jetzt bis hin zu, naja, der kann auch 4 Tage im Homeoffice sein. Ja. Ist uns doch total egal, wir haben doch Microsoft Teams. Ja. Total spannende Entwicklung.
Das glaube ich, zu diesem Thema, was Corona reinbringt, da werden wir ja gerade auch im Zusammenhang mit dem Buch gleich nochmal drüber sprechen. Ich bin so hin und her gerissen, was erstmal wichtiger ist, das Wo, vermutlich ist das Wo auf keinen Fall, also wo suche ich, sondern vielmehr das Was suche ich oder wofür suche ich. Lass mich kurz zu dieser Geografie-Frage irgendwie kommen, weil das hören wir auch jedes Mal, dass die Unternehmen, die für sich getroffene Analyse haben, dass es an ihrem Standort liegt, dass sie nicht die richtigen Leute finden. Und diese Korrelation zwischen, wie gewonnen, so zerronnen, also zwischen leichter Akquisition, aber schlechter Retention, das gibt es ja nicht nur da. Mhm. Kann man sowas sagen, gibt es einen Ort, wo man überproportional gut die richtigen Ressourcen findet? Gibt es diesen einen Ort? Und wenn ja, wo ist der?
Auch da wieder die Anwaltsantwort, es kommt drauf an, nämlich auf die Rolle. Ja. Wenn du im Bereich tatsächlich der reinen Technologie, also Programmierer, UXer, solche Leute, ist Berlin sicherlich weit vorne, muss man einfach sagen. Das ist durch die ganze eher B2C-getriebene Startup-Wirtschaft, die da ist, sind da wirklich gute Leute auch zu bekommen. Während wenn du über digitale Transformation, über E-Commerce, über digitales Marketing sprichst, da sind Standorte wie Hamburg oder Düsseldorf und drumherum, also Ruhrgebiet Köln, extrem stark. Wenn es eher Richtung Technologie geht, ist München einfach aufgrund der Historie mit den großen IT-Firmen auch sehr stark. Also das heißt, wir haben eigentlich
Frankfurt hast du jetzt gar nicht genannt.
Nee, Frankfurt ist tatsächlich
Ich überlege, ob das der eine Standort ist, wo beides schlecht ist, wo ich keine Akquisition und keine Retention habe, weil sowas ist ein ganz schönes Haifischbecken.
Also wir haben einen guten hinter Frankfurt sogar noch. Und tatsächlich, die meisten Mitarbeiter, die wir da rekrutieren, kommen aus Köln, dann mit dem ICE angefahren, weil keiner da lebt.
Tut mir leid, liebe Frankfurter. Ist ja auch für alle, die jetzt schon in Frankfurt leben und dort einen Job haben, ein gutes Verhandlungsargument, das soll man sagen, der keinen anstacheln. Ja. So, sehr gut. So, aber interessant. Also das heißt, den CMO für ein internationales Software-as-a-Service-Unternehmen finde ich eher, also ich verstehe, das kommt immer darauf an, finde ich eher in München. Den BIler für den Head of Data irgendwas, den finde ich eher in Berlin.
Ja.
Wen finde ich in Köln?
In Köln findest du sehr, sehr gute Agenturleute, sehr viel FMCG, einfach durch Köln-Düsseldorf auf jeden Fall. Und also querbeetig. Also Hamburg ist momentan tatsächlich ein Standort, der einzige Standort in Deutschland, wo ich so aus dem Bauch heraus sagen würde, wir haben mehr Kandidaten als Stellen in Hamburg.
Woran liegt das?
Jetzt muss ich ein bisschen bashen am Niedergang der Agenturen und der
Versandhändler, die hier früher in Hamburg saßen.
Die schlagen sich gar nicht mehr so schlecht, aber und der Medienunternehmen auch vor allem.
Okay.
Ja, und da wird ja mehr ausgestellt als eingestellt und wir haben viele, die sich halt auch aus der Medienwelt rausorientieren wollen und so weiter. Und Hamburg ist ein begehrter Standort, auch bei Leuten, die nicht in Hamburg schon sind, haben wir viele Initiativbewerber, die sagen, hast du was für mich in Hamburg? Ich würde gerne da hochkommen.
Aber Nachfrageseite ist gar nicht so toll.
Nachfrageseite ist gar nicht so doll, weil uns natürlich so ein bisschen die Unternehmen auch fehlen. Aber die Unternehmen, die wir hier haben, sind auf der anderen Seite wieder spannend. Aber wir haben unglaublich
krass, wie sich das verschoben hat. Ne? Vor 10 Jahren wäre das so ausgeglichen gewesen zwischen Berlin und Hamburg. Ja, ja. Ich weiß noch besser, wir waren ja auch beide in diesen von Wirtschaftsförderungsnahmen
Organisation,
wo Hamburg als die E-Commerce-Hauptstadt Deutschland ausgerufen, wo wir schon irgendwie 2008 pusten mussten. Ja, schade eigentlich. Nicht, dass Hamburg hier das Oberhausen der Digitalwirtschaft wird.
Ich glaube, es gibt eine Renaissance. Wir haben super tolle Projekte. Also schaut dir mal Hammer Brooklyn München an. Ja, das könnte wirklich ein Vorzeiger, also ein Kandidat von mir hat mal gesagt, das könnte das die Elbphilharmonie der Digitalisierung werden. Horrendes Projekt, aber tatsächlich Potenzial dafür ist da. Finde ich super spannend, haben wir gestafft. Und ist einfach cooler Laden. Ich glaube, da ist viel Potenzial dahinter. Aber am Ende des Tages gibt es keinen Standort, wo wir nicht besetzen konnten. Also wir haben Pforzheim, Itzstein, Schwentinental, das ist hinter Kiel, Stuttgarter Raum da irgendwo, also wo man, wo, also für mich ist eine Tortur ist, weil ich dann, ich fahre ja so ungern Auto und dann muss ich wirklich irgendwie mit dem Zug irgendwo hinfahren und dann noch mit dem Mietwagen sonst wohin.
Du bist auch ins Ruhrgebiet gefahren, erinnere ich.
Ja, sehr viel. Ja. Und Stuttgarter Raum ist auch sehr, sehr begehrt. Also 2018 und 19 war wie viel Stuttgart und Ruhrgebiet und eben wenig Hamburg, Berlin oder so. Also das mag auch an unserem Mandanten hier liegen, das kann ich gar nicht so ganz beurteilen, aber.
Ja. Okay, also das so zum Ausflug in die Geografie. Das heißt, und die, das ist eine weitere Mehr, die ich immer wieder höre, oder mehr, sondern die, das vielleicht Vorurteil, die Hypothese, wie die Einkommensgefälle wirklich laufen. Gibt es mehr Einkommensgefälle als die normalen Lebenshaltungskosten und ein Standort Zu- oder Abschlag? Gibt es darüber hinaus noch irgendwas?
Mittlerweile nicht mehr.
Okay.
Es war tatsächlich vor noch gar nicht so langer Zeit, vor 2-3 Jahren war es so, dass man sagen konnte, in Berlin spart man wirklich deutlich am Gehalt, dadurch, dass die Lebenshaltungskosten in Berlin ja explodiert sind und man ja auch keine Wohnung mehr kriegt und so, hat sich das auch angeglichen und jetzt habe ich ein ganz normal, also wenn ich das indexieren würde auf die Lebenshaltungskosten in München, Hamburg, Berlin und sowas, ist es eigentlich ähnlich, also da habe ich keinen Vorteil tatsächlich.
Okay. Jetzt lass uns auf das Wozu und das Was und das geht ja nochmal auf die Suchenden, also auf die Unternehmen ein, die vielleicht kannst du so eine Positiv-Negativ-Liste machen. Also du hast ja, du berätst ja auch viel, bevor überhaupt rekrutiert wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Was sind denn so die größten Missverständnisse, die am Anfang aufgeklärt werden müssen oder die Fehler, die man besser vermeiden sollte?
Ja, ist ganz lustig, weil letztendlich der Kunde kommt entweder hat er schon zusammen mit einer Unternehmensberatung gearbeitet oder hat irgendwie eine Digitalstrategie ausgearbeitet, dann ist es für uns immer ganz gut, weil die Anzahl der Leute, die die Kollegen aus den Beratungen da reinschreiben, die können wir meistens minimieren. Die denken immer sehr groß, wo ich sage, fangen erstmal klein an und dann kannst du immer noch nachsteffen. Das ist sicherlich was immer sehr viel Spaß macht, weil die Kunden dann, gerade das CFO, denkt, super, ich kann doch
die Erwartungshaltung ist schon versaut, das heißt, alles, was danach kommt, ist
super. Genau, aber die haben natürlich irgendwo ein Bild des Kandidaten, was der mitbringen muss. Und da korrigieren wir sehr stark. Also wir machen auch für jede Position, die wir besetzen, machen wir ein Exposé, das sind 6-7 Seiten, die wir dann dem Kandidaten zur Verfügung stellen und letztendlich auch vorher mit dem Kunden abstimmen, wo wir viel, viel mehr reinnehmen als das. Und deshalb gehe ich immer zurück und sage, okay, ich habe verstanden, was ihr eigentlich denkt, was ihr sucht, aber erzählt mir doch erstmal, was habt ihr eigentlich vor? Was ist euer Ziel? So, und wenn wir das haben und dann in den Diskurs reingehen, kommt meistens eine komplett andere Anforderung raus, als die, die sie eigentlich gedacht haben, weil viele Unternehmen einfach auch noch keine Erfahrung in dem Bereich haben. Ja? Also ich rede jetzt nicht über, was weiß ich, ein Snapchat, die mir sagen soll, wir brauchen einen neuen Geschäftsführer für Deutschland. Die haben eine klare Vision, da kann man denen noch ein Feedback geben, indem wir einfach einige Agenturchefs angefragt haben und gesagt haben, was ist eigentlich bisher nicht gut gelaufen, was ist gut gelaufen und dann daraufhin das Profil angepasst haben.
Da ist schon eine Blaupause, ne?
Genau, ja. Und da kann man eine gute Empfehlung abgeben, aber viele Unternehmen sagen, also wissen eigentlich gar nicht, was sie wirklich suchen. Bis hin zu auch lustigen Anrufen, die sagen, ja, wir brauchen einen CDO und du, also einen Chief Digital Officer und du kommst dann dahin und dann sagst, okay, was soll der denn genau machen? Ja, so Facebook-Werbung und sowas. Und sagst so, okay, also ein Leiter Marketing, also Leiter Online-Marketing. Also da sind auch diese Begrifflichkeiten für viele auch so Schall und Rauch, weil sie einfach auch keine Standardisierung haben, wie es früher mal war. Und deshalb, das ist so ein großes Thema. Das andere Thema, warum wir meistens die Kunden zurückschicken müssen, nochmal nachzudenken, ist Gehalt. Ja, die Gehaltsvorstellung liegt oft weit unter dem, was tatsächlich am Markt zu erreichen ist.
Woran liegt das?
Einmal, dass viele Unternehmen noch sogenannte Gehaltsgefüge haben und sagen, naja, aber wenn du so und so viel Erfahrung hast und in dem Segment bist und auf der Position mit so und so vielen Leuten bist, dann kriegst du Betrag X. Widerspiegelt aber nicht Angebot und Nachfrage. Ja. So, und da muss man denen einfach den Zahn ziehen. Und natürlich durch die große Nachfrage sind natürlich auch teilweise die Gehälter explodiert. Und ich muss auch sagen, viele der Kandidaten, die wir kennenlernen, verdienen nicht, was sie bekommen. Ja, die haben einfach Glück gehabt und da kann ich auch keine Empfehlung aussprechen, für das Geld den einzustellen. Aber man muss einfach mal immer gucken, so wo ist der Markt und was kann man da hinkriegen. Wir gehen, in der Regel schaffen wir es eher im mittleren Segment der Spanne, die wir dann empfehlen, zu rekrutieren. Mhm. Aber es geht halt eben von bis, und da muss man einfach sagen, so, wenn du jetzt jemanden hast, der 20.000 Euro mehr kostet als der andere, begründen wir halt sehr stark, warum lohnt sich diese 20.000 Euro mehr Jahresinvestment, weil der vielleicht XYZ mitbringt, dann kann man es begründen, und dann hat auch noch nie ein Kunde bei uns gesagt, nee, dann nehme ich den, der ist mir zu teuer, sondern die sagen dann, okay, absolut sinnvoll, und dann würden wir das investieren oder machen dann mit dem halt irgendwie ein Programm, dass er nach 3 oder 5 Jahren nochmal irgendwie ein fetten Bonus bekommen, wenn er das dann geschafft hat, was er verspricht. Also da gibt es Mittel und Wege, das zu finden. Wir müssen aber auch manchen Kandidaten so ein bisschen den Zahn ziehen, weil der Mittelständler auch nicht bereit ist, jeglichen Preis zu zahlen. Also Konzerne sind da lange Zeit schmerzfrei gewesen, das hat sich auch relativiert. Aber der Mittelständler, gerade familiengeführte Unternehmen, die sagen natürlich auch, also sorry, also der kann jetzt ja nicht so viel mehr verdienen als der Geschäftsführer. Das haut ja irgendwo nicht mehr hin, können wir da irgendwie was tarieren. Und also es ist noch nie eine Suche am Gehalt gescheitert. Wir finden auch einen guten Kandidaten, auch in der Range, die vielleicht auch manchmal unter dem Markt liegt. Da muss halt einfach ein bisschen mehr bohren und das Glück haben, dass irgendwo einer unterbezahlt ist.
Es gibt so einen Merkspruch, der ist, glaube ich, sehr stark aus der Pureplay- oder Startup-Welt geprägt, der sagt so, hire for potential and not for experience. Ne? Das ist sagen, okay, vor allen Dingen die Prozessorleistung oder eher Quereinsteiger, solange sie die richtige Motivation und Fähigkeit mitbringen, als dass sie irgendwie die tolle Namen mitbringen. An deiner Reaktion merke ich, dass du dem auch was abgewinnen kannst.
Total, das ist eigentlich mein Lieblingsspruch, und das ist immer das, genau das, was wir den Kunden versuchen zu erklären, dass, also auch bei vielen Themen, da kannst du auch nicht sagen, der hat das schon 20 Jahre gemacht, weil das gab es vor 20 Jahren gar nicht. Ja, das muss man auch mal sagen.
Du hast ein schlagendes Argument.
Wir sehen auch immer wieder so Stellenanzeigen, wo dann irgendwie draufsteht 20 Jahre Erfahrung im Bereich XY, wo du sagst, das gibt es ja auch erst seit 1900, was weiß ich, was aber 2014, was nicht hinhaut. Aber das ist ein Thema, was in den letzten Jahren unglaublich gewonnen hat bei den, ich sag mal, traditionellen Unternehmen, dass sie das verstanden haben. Weil früher war immer die Ansage, ja, der Müller ist gegangen, wir brauchen einen neuen Marketingchef, oder muss auch genauso sein wie Herr Müller. Aber darüber nachzudenken, dass der vielleicht 5 Jahre mega Arbeit geleistet hat, aber gar nicht der Richtige wäre für die nächsten 5 Jahre, sondern wir einfach da mal prüfen sollen, wo wollen sie in 5 Jahren hin und was brauchen sie, um da hinzukommen. Und dann den Kandidaten zu nehmen, der vielleicht nicht sagt, ja, habe ich auch schon gemacht, habe ich auch schon gesehen, okay, setze ich mich mal hin, sondern den zu sagen, klasse, da brenne ich für, da haue ich richtig rein. Das ist Überzeugungsarbeit von uns, das ist auch Teil unserer Beratung. Was oftmals passiert ist, also wir präsentieren ja am Ende unserer Suche 3 Kandidaten, auch immer versuchen, dass immer sehr andersartige Kandidaten sind, damit der Kunde da nochmal tarieren kann, was er eigentlich wirklich will. Und da gibt es oftmals, wir nennen ihn immer den Joker, das ist Kandidat Nummer 4, der eigentlich auf dieses Bild, was der Kunde hat, überhaupt nicht passt, aber den wir so cool finden, weil wir wissen, der würde da wahnsinnig was reißen. Und da kommt erst, auch wenn wir die rüberschicken, die Unterlagen, kommt dann, ja, was wollen wir mit dem, der passt doch überhaupt nicht. Und dann sagen wir, 90 Minuten Zeit? Übrigens, lernen Sie den kennen, weil Sie werden auf jeden Fall was lernen. Und dann sagen die Kunden immer so, ja, okay, dann gucken wir uns den an. Und ganz oft wird es dann tatsächlich der, weil die einfach geflasht und sagen so, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Dieses Hiren for the Potential setzt aber auch voraus, dass ich in meinem Unternehmen schon ein gewisses, also dass ich zum Beispiel mal noch Architekten habe oder wenigstens Sparringspartner, die in der Lage sind, mit mir diese digitalen Transformationsprozesse oder Aufbauprozesse überhaupt durchzuspielen. Ne? Jetzt hat ja nicht jedes Unternehmen die Möglichkeit, irgendwo noch einen Florian Heinemann rumsitzen zu haben, der praktisch das Mastermind gibt und die Rahmenbedingungen setzt oder den Inspiringspartner zur Verfügung stellt.
Nee? Weil es gibt nämlich ein tolles Konstrukt, was viel zu wenige Unternehmen machen, ist ein Beirat oder Aufsichtsrat oder wie auch immer, aber in der Regel ein Beirat, mit digitalen Minds zu besetzen. Ja, das kann ich jedem Unternehmen, was gerade auch an den Anfängen der digitalen Transformation ist, aber auch später, nur empfehlen, sich dieses Know-how reinzuholen. Ja? Und interessanterweise haben wir sogar Kandidaten, die sagen, ich will ja gar kein Geld für, weil der Erfahrungsaustausch und so, das finde ich super, das will ich haben und ich will auch viel mehr verstehen, wie tickt so eine klassische Industrie und so. Und wenn man da eine gute Mischung hat aus E-Commerce, Logistik, Marketing, was weiß ich was, und da ein Pool von 3 oder 5 Leuten in so einen digitalen Beirat reinbringt, dann hat eben derjenige, der für das Thema digital dort verantwortlich ist, auch super Sparringspartner und auch der Geschäftsführer oder die Familie oder was auch immer, nochmal was anderes, um wirklich zu verifizieren, ob der Kandidat das Richtige sagt. Ne? Ja. Also das ist ein super Konstrukt, wenn du eben nicht die Möglichkeit hast, da so ein Flo irgendwie drin zu haben oder sonstiges.
Ja, klar. Okay, verstehe ich sehr gut. Die Lass uns auf das aktuelle Thema sprechen, was jetzt gerade die Arbeitswelt und vielleicht auch das Recruiting schwer oder leichter gemacht hat. Wir hatten ja jetzt irgendwie so eine Pandemie, die immer noch nicht richtig abgeschlossen ist. Also wir nehmen das heute irgendwie am 22., was haben wir heute? 22. September, ja. Auf. Und im Grunde haben wir uns ja jetzt, ich will nicht sagen damit abgefunden, aber wir haben eine neue Lebensrealität erfahren, die sich auch ständig weiterentwickelt. Und so belegt das ja auch dann das Buch, was du gemeinsam mit deiner Kollegin herausgegeben hast, mit der Daniela, greift das aus. The Unknown is the New Normal. Und das geht ja, wenn ich es richtig verstehe, damit um, dass wir uns mit neuen Lebensrealitäten nicht nur abfinden, sondern dass wir Chancen ergreifen oder auch vielleicht, sagen wir mal, in der Vergangenheit altbewährtes vielleicht auch über Bord schmeißen, um dieser neuen Realität besser zu begegnen. Sag mal, wenn du es zusammenfassen müsstest und gerne konzentriert auf die Schnittmenge aus Marketing und Humanressourcen. Was wären die deiner Meinung nach die wesentlichen Veränderungen sein, die diese Zeit mitbringt, an die wir uns noch in 5 Jahren erinnern werden?
Also das ist ganz wichtig und glaube, das soll auch der Titel widerspiegeln, The Unknown is the New Normal, weil wir haben ja von Tag 1 an, ja, ich zitiere mal meinen eigenen Satz, wir haben von 83 Millionen Fußballexperten haben wir auf einmal 83 Millionen Pandemie-Experten gehabt und alle haben gesagt, das ist das neue Normal. Ja, und deshalb ist dieses Buch auch entstanden, weil ich mich da so drüber aufgeregt habe und gesagt, ey, mach doch mal Stopp. Reflektiert doch mal, was passiert gerade? Was sind eigentlich die Möglichkeiten, die wir da rausziehen? Und das Buch fängt mit einem Zitat von Lenin an. Es gibt Jahrzehnte, in denen nichts passiert und Wochen, in denen Jahrzehnte passieren, wenn ich das richtig zitiere.
Ja, genau richtig.
Genau. Und das ist das, was eigentlich letztendlich hier passiert ist. Wir haben einen unglaublichen Beschleuniger für viele der Themen, die eigentlich für die digitale Transformation relevant sind. Und so ist auch das Buch geschrieben, dass wir wirklich die verschiedensten Branchen haben, von Pharma über das ganze Thema Homeoffice, was wir natürlich von verschiedenen Seiten gespiegelt haben und so weiter. Das Interessante ist, dass diese Pandemie dazu geführt hat, dass Unternehmen genau das machen, was wir digital eigentlich seit Jahren predigen, nämlich einfach mal zu machen. Ja, und wir haben schon so ein schönes Testimonial von Andrea Galle, das ist die Vorstände von der BKK VBU. Ich weiß im Vorsatz jetzt alles nicht mehr, aber ihr Abschluss ist, perfekt kommt später. Ja, und das ist so, als es kam, habe ich gesagt, wow, super, super Testimonial, weil genau das ist es. Es ging nicht um Perfektion. Ja, wenn wir uns anschauen, wie Homeoffice gestrickt wurde, also Arbeitsplatzrichtlinien und so weiter wurden über Bord geschmissen. Wir haben 2 Beiträge zum Thema Datenschutz. Das ist ja hanebüchen gewesen. Ja. Ja, guck dir mal, was da mit den Listen in den Restaurants gerade passiert und so. So, auf einmal war das aber alles nicht mehr wichtig, weil wir ganz andere Prioritäten hatten. So, und wir sollten uns anschauen, was hat uns eigentlich diese Zeit gelehrt? Und genau dieses Thema Neugier, ausprobieren, einfach mal was versuchen, was total verrückt klingt, aber was dann irgendwie funktioniert. Das ist das, was wir eigentlich mitnehmen sollten, auch in die Zukunft. Und auch natürlich das ganze Thema Nachhaltigkeit. Ja, Werte. Ja. Benjamin Minnerkat ist ja einer der beiden Autoren für die beiden Vorwörter. Und Benjamin hat da so schön auch über dieses Thema, gerade in der Agenturwelt, lasst uns viel, viel stärker über den Wert des Menschen mal nachdenken. Also was ist eigentlich diese Wertigkeit, die der Mitarbeiter eigentlich mitbringt? Und das ist die große Chance, die wir jetzt gerade haben, einfach vielleicht nicht wieder nach der Pandemiezeit, wann auch immer das sein wird, weil ich glaube, wir leben erstmal mit der Pandemie jetzt die nächsten 2-3 Jahre, bevor wir überhaupt von Post-Corona sprechen können. Aber was können wir eigentlich hier verändern aus den Sachen, die wir jetzt vielleicht auch gelernt haben, die über Bord geworfen sind? Und fand auch so ein schönes Beispiel, ein Unternehmenkunde von mir hatte vor, Microsoft Teams einzuführen, um eben auch digitaler vom Toolset her zu werden. Und es war alles vorbereitet mit Weiterbildung und die ganzen Kostenapparat, der normalerweise in so einer IT dann losgetreten wird. Dann kam Corona und die IT hat entschieden, okay, komm, lass uns das Ding freischalten und hat nur so eine rudimentäre Anleitung geschickt und gesagt, fummelt euch mal durch. Und es hat funktioniert. Ja, alle, selbst die vorher gesagt haben, brauchen wir so ein Chat-Tool und so weiter, haben auf einmal gesagt, hey, klasse, das bringt uns ja richtig was. Wir können kommunizieren und so weiter. Und das ist das Tolle und das ist auch bei meinem nächsten Buch habe ich immer die Interviewpartner gefragt, was hast du eigentlich, was sind die 3 Punkte, die du aus der digitalen Transformation, die du angestoßen hast, mitgenommen hast? Ja. Und ganz oft kam, es hat total Spaß gemacht. Wir haben schnell gemerkt, dass es ein Benefit für den Mitarbeiter ist und die Kosten haben sich unglaublich schnell amortisiert. Und das war wirklich auch da branchenübergreifendes Feedback von vielen. Das ist das, was auch hier so der Spirit eigentlich ist, der in dieser Zeit auch entstanden ist. hey, ganz viele Sachen funktionieren auch. Und wir müssen gar nicht so deutsch sein wie sonst immer, sondern einfach mal mehr Neugier, mehr ausprobieren, mehr auch auf die Nase fallen, diese tolle Fehlerkultur, die überall propagiert wird, mal echt zum Leben erwecken.
Ja. Der Handlungsdruck hilft natürlich, Fehlerkultur besser zu leben.
Total.
So, ja. Das also ist mir selbst auch so gegangen. Ne? Ich will auch hier ganz ehrlich sein. Ich fand Homeoffice total doof. Ja? Zum einen wegen meines eigenen Unvermögens, zu Hause strukturiert zu arbeiten. Mhm. Und zum anderen wegen meines Bedürfnisses, möglichst viele Menschen im Büro um mich herum zu haben, mit denen ich mich regelmäßig austausche. Ja. Also wenn ich ganz kritisch drauf gucke, dann war das wenig objektiv, sondern mega subjektiv. Ich habe gar nicht so den Stress mit Vertrauensarbeitszeit oder so. Das habe ich auch, wenn wir Präsenz haben, gar nicht so sehr. Aber dieses Lagerfeuer-Moment im Büro, der Wissenstransfer in der Kaffeeküche, den habe ich sehr hoch bewertet. Ich eigentlich immer noch hoch, aber
würde ich auch noch so lassen.
Ich habe festgestellt, dass Homeoffice funktioniert, insbesondere wenn es funktionieren muss. Ne? Mhm. Also jetzt bin ich ein großer Freund davon und stelle fest, der Laden läuft. Hilft mir natürlich aber auch, dass unsere Kunden auch Homeoffice machen müssen. Also wenn wir die einzigen sind, die irgendwie aus dem Kinderzimmer irgendwie Videokonferenzen machen, dann schwierig. So ist das, ne? Aber das ist dieser Sense of Urgency. Ich finde, Homeoffice ist für mich so das greifbarste Symbol der Veränderung, die uns Corona in der Arbeitswelt mitgebracht hat.
Ja.
Wird das, wie siehst du das früher? Also wir haben zum Beispiel auch Recruiting-Opportunitäten ausgelassen, weil wir gesagt haben, nee, wenn die Person nicht nach Hamburg kommen kann, dann stellen wir nicht an, wir können jetzt hier niemanden sehr konservativ. Ne?
Ja.
So, wir machen auch wenig Bodylease-ähnliche Sachen. Ne? Mhm. Wir sind fast immer aus Hamburg heraus.
Ja.
Aber das soll das gar nicht entschuldigen. Was wird bleiben von Homeoffice?
Ich glaube tatsächlich, dass bei vielen Unternehmen ein massiver Schwenk kommt. Und das sieht man ja auch schon, Oliver Bethe von der Allianz hat ganz klar gesagt, wir werden unsere Arbeitsfläche um 30% reduzieren und die Reisekosten um 50% ab 1.7. Also das ist schon passiert. Wir haben jetzt in den letzten Wochen einige Beratungen gemacht, wo Kunden uns gefragt haben, unser Mietvertrag läuft Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres aus oder was auch immer. Mhm. Wie sollen wir eigentlich unsere Büros gestalten, damit sie sinnvoll für die Zukunft sind? Und ich glaube, das Büro wird in Zukunft ein Ort der Begegnung sein und gar nicht mehr der Ort, wo du deine E-Mails abarbeitest. Ja? Und immer mehr auch unsere Gesprächspartner kommen an und sagen so, hey, wir haben es verstanden, wir wollen Regularien machen, wir wollen auch den Leuten irgendwie finanziell auch unterstützen, so ein Homeoffice einzurichten. Wir bremsen bewusst immer und sagen, denk drüber nach, es muss eine Kann-Option sein, weil es gibt auch Menschen, die halt einfach nur eine Einzimmerwohnung haben und eben keinen Arbeitsraum.
Ja.
Ja, oder wo die Frau vielleicht auch noch zu Hause ist und wir haben es ja auch alle erlebt, irgendwie Kinder und Partner waren alle irgendwie zu Hause, also es ist auch kein normales Homeoffice, du musst schon irgendwo deine Ruhe haben. Und es wird auch gesetzlich und ich habe da vor kurzem eine ganz tolle Veranstaltung auch wenn Nico Luhmann mich da einmal für schlägt, mit der Jungen Union gehabt, wo die alle gefragt haben, hey, was müssen wir eigentlich für Regularien eigentlich einführen und die wollten so ein Papier erarbeiten und wir müssen also auch rechtlich ganz, ganz viel noch verändern, aber auf einmal in der Politik ist das Verständnis da. Ja, wir müssen die Steuern verändern, weil ein Arbeitszimmer muss absetzbar sein. Das ist total richtig. Das kann nicht auf Lasten der Bürger bleiben. Wir müssen auch die Arbeitsplatzrichtlinien verändern, weil natürlich ein Homeoffice nicht so ausgestattet sein kann wie ein großes Bürogebäude und so weiter. Ich persönlich glaube, Coworking wird einen riesen Auftrieb bekommen. Jetzt sowieso, weil die Leute nicht 100% ihres Staff wieder am Arbeitsplatz haben können, aufgrund der Abstandsregelung und so weiter. Das heißt, die werden teilweise auch welche bei WeWork und Co. parken müssen. Aber auch in Zukunft, wo man sagt, so brauche ich eigentlich wirklich noch Arbeitsplätze? Oder sage ich nicht, hey, wenn du nicht zu Hause arbeiten kannst, hier, feel free, hier hast du eine WeWork-Karte, geh doch dahin. Was Microsoft in den USA letztes Jahr zum Beispiel auch schon für das Marketing-Team gemacht hat.
Ja.
Commuting ist für viele ein Thema. Also vielleicht, das ist jetzt wirklich schon eine Vision, vielleicht gibt es auch jetzt wieder eine Stadtflucht Richtung Land. Ja, weil die, ne, uns ja auch draußen in Hamburg in den Elbvororten, das ist ja mittlerweile nicht mehr normal, was du da bezahlen musst.
Ja.
Gerade für junge Menschen wird es einfach schwierig und die Frage ist, warum wohne ich eigentlich nicht irgendwo draußen? Im Grünen kann mir was viel Größeres und Schöneres leisten und komme ein-, zweimal in der Woche nach Hamburg reingefahren ins Büro, um meine Kollegen zu begegnen, menschlich, weil wir einen Workshop machen oder was auch immer. Aber ansonsten etabliert sich vielleicht auch viel mehr Interaktion, das muss auch gelernt sein, auf der kommunikativen Seite mit Videokonferenzen, Telefonaten und so weiter. Das muss aber auch wirklich auch von der Führung her aktiviert werden. Weil ansonsten hast du so eine, ja, so eine siloartige Arbeit zu Hause und das frustriert die Menschen und da gehen sie auch zugrunde dran. Das wollen wir alle nicht, wir sind Menschen. Mhm. Wir wollen ja Austausch und das muss anders gelebt werden.
Ich finde den Aspekt der Freiwilligkeit, den du reinbringst, total wichtig, weil dieses VUCA-Element, dass wir ja eigentlich nicht wissen, was jetzt in den nächsten 6 bis 18 Monaten auf uns zukommt. Und das ist natürlich auch gerade für die Unternehmenslenker und diejenigen, die diese Entscheidung treffen wollen, ein total wichtiger Ratschlag, dass man sich nicht jetzt entscheiden muss, man muss sich nur dafür entscheiden, dass man möglichst handlungsfähig bleibt und die Optionen offen hält.
Das sind Riesenchancen, auch wenn du dir anguckst, wie viele Arbeitsplätze ja auch von Unternehmen leer stehen, weil sie sagen, naja, wir haben ja Wachstum vor und so weiter. Das kostet ja auch alles letztendlich Geld und macht überhaupt gar keinen Sinn. Und ich glaube, die ganze Bürowelt wird sich, die Städteplanung muss sich auch komplett verändern. Das fängt an bei den Bürogebäuden, geht aber auch hin mit dem Verkehr. Also wenn du siehst, Pop-Up-Lanes bei Fahrrädern und sowas, Berlin war da ausnahmsweise mal wirklich weit vorne, haben sogar da mal wieder gepennt. Aber da wird auch ganz, ganz viel passieren, weil der Individualverkehr sich komplett auch verändert gerade.
Ich habe festgestellt, aber es ist ein Panel of One oder ein sehr kleines Panel, dass durch unsere zunehmende Flexibilität jetzt, was Homeoffice angeht, auch unsere Chancen auf dem Arbeitsmarkt besser werden. Also wir führen bessere Gespräche mit Kandidaten, weil wir flexibel sind und diese Flexibilität auch honoriert wird. Durch Corona die Arbeitsmarktsituation sich in unserer Digitalbranche nicht entspannt im Sinne der Nachfragerseite, sondern eher sogar noch verschärft, weil immer mehr Leute diese relativ gleichbleibende Anzahl an Ressourcen umwerben wird. Richtig oder falsch?
Sogar ein Trend noch stärker in Richtung Digitalisierung. Also ich glaube, die Nachfrage wird noch etwas ansteigen. Was wir merken, ist, dass die Kandidaten anders prüfen. Also vorher war natürlich das ganze Thema Employer Branding, also was ist das für eine Firma, was für eine Kultur ist da, ist ein Purpose da und so weiter, dieses ganze New Work-Thema irgendwo da. Mittlerweile wird aber sehr, sehr stark drauf geschaut, wie krisensicher ist das Unternehmen. Ja, also ist es gut finanziert, wer steckt eigentlich dahinter, was für eine Vision haben die für die nächsten 10, 20 Jahre, was eigentlich im Digitalbereich ja nie betrachtet wird. Das hat sich schon ein bisschen jetzt in den letzten Monaten verändert und wir hatten auch März, April, würde ich sagen, waren sehr viele Kandidaten, die gesagt haben, jetzt wechseln, bist du verrückt, nicht die richtige Zeit. Das hat sich relativ schnell wieder gelegt, weil sie verstanden haben, dass sie eigentlich in einem guten Spot sind. Aber es auch gerade im Startup-Bereich wird viel mehr hinterfragt. Ja, also wer steckt dahinter, wie ist das finanziert, welche Finanzierungsvision, also wie viele Jahre betrachtet der VC oder PE das ganze Thema. Also das hat sich schon verändert.
Ja, beim Grown-Up-Segment, in dem Moment, wo die irgendwie ein Direct-to-Consumer-Modell haben, da sind die ja sehr wahrscheinlich eher auf der Gewinnerseite, auf Sicht.
Absolut.
Okay, das verstehe ich. Der Recruiting-Prozess selbst, also klar, es gab auch früher immer Interviews, die konnten über Distanz geführt werden, aber irgendwann gab es ja oft immer so den Live-Kontakt. Ich habe jetzt das bis jetzt nur einmal gemacht, dass wir wirklich eine Neuanstellung praktisch nur über Zoom kennengelernt haben. Wie ist das für euer Arbeiten? Verändert also oder seht ihr euch jetzt trotzdem? Wie ist das?
Ja, also wir ich habe ja schon immer, also das letzte und auch das Unternehmen ist so aufgebaut, dass wir ja komplett autark sind, weil tatsächlich ist bei uns ja auch so, dass eigentlich nur meine Kollegin Christine und ich 4 Tage die Woche im Büro sitzen oder weniger, wir sind auch viel unterwegs. Die anderen Kolleginnen ja alle von zu Hause aus arbeiten. Also Daniela wohnt in Basbüttel, sagt die 2 Stunden Pendelzeit, kann ich besser arbeiten. Andere Kollegen wohnen in Lüneburg und so. Also wir waren eigentlich immer schon sehr mobil oder digital aufgestellt. Und wir haben eigentlich für Kandidaten immer diese Option auch im Petto gehabt, wenn wir euch wir führen 3 Gespräche mit den Kandidaten, bevor wir sie dann eventuell weiterempfehlen. Und das 3. Gespräch war eigentlich immer persönlich. Und wir haben aber dann immer gesagt, wenn ein Kunde oder ein Kandidat gesagt hat, ich komme ja nicht weg, ich stecke gerade in Arbeit, immer die Option, lass uns einen Videocall machen. Das ist natürlich jetzt in der Corona-Zeit ausschließlich gewesen, aber auch auf Kundenseite. Also unsere Kunden haben eigentlich alle mitgespielt und gesagt, klar, Erstgespräch machen wir digital. Wir haben auch Einstellungen gehabt, wo alle Gespräche digital waren. Aber du merkst, dass das Zweitgespräch, sagen sie meistens schon, also einmal sehen möchte ich den schon irgendwie. Und wir haben auch so lustige Erlebnisse gehabt, wie eine Kandidatin, die dann eben nach dem 3. Gespräch sagt, übrigens, ich bin schwanger. Das konntest du natürlich in der Kamera nicht sehen, weil du natürlich nur den oberen Bereich gesehen hast. Und so, oh, okay, alles klar, super, herzlichen Glückwunsch. Also was uns fehlt, ist für Führungspositionen vor allem sehr wichtig, ist natürlich die Körpersprache, der Auftritt. Ja. Normalerweise sitzt du im Raum und der Kandidat kommt rein. Du siehst schon, wie kommt er in den Raum rein? Nimmt er den Raum sofort für sich ein? Hat er eine Ausstrahlung und so weiter? Das geht dir natürlich extrem da verloren, wenn du es über Video machst. Und da müssen wir schon auch mit verschiedenen psychologischen Analysen so ein bisschen nachjustieren und schlauer werden. Deshalb ist es auch wichtig, wir begleiten die Gespräche ja beim Kunden auch immer, dass wir da nochmal sehen, so wie tickt er, wie tritt er auf, weil das ist ja gerade für eine Führungspersönlichkeit auch sehr wichtig.
Mhm. Super interessant. Harald, bevor wir zu meiner Abschlussfrage kommen, wie du dein Wissen frisch hältst, nochmal hier, du hast uns angeboten, dass wir dein Buch verlosen dürfen.
Ja, sehr gerne.
The Unknown is the New Normal erscheint im Frankfurter Allgemeine Buchverlag.
Genau.
Kommt jetzt erst
morgen.
Morgen ist jetzt hier.
Also genau.
Sozusagen. Wir erscheinen am Montag sozusagen, also brandfrisch aus der Druckpresse. Super, vielen Dank dafür. Um dieses Buch von Harald gewinnen zu können, schickt ihr einfach auf LinkedIn, schreibt ihr einen Kommentar mit eurem Namen und dann ziehen wir aus den Kommentaren den oder die Gewinnerin.
Genau.
Sehr gut. Harald, wie hältst du dein Wissen frisch?
Oh ja, das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt, ich habe den besten Job dafür, weil ich treffe jeden Tag Kunden und Kandidaten aus den unterschiedlichen Branchen, in den unterschiedlichen Berufen. Also wir besetzen ja gerade berufsmäßig, besetzen wir so ziemlich alles. Und ich lerne tatsächlich jeden Tag aus diesen Gesprächen.
Mhm.
Und das ist das, was mich persönlich an meinem Job auch so begeistert, weil ich jeden Abend, wenn ich nach Hause komme, 1000 neue Sachen im Kopf habe, die ich dann ja nachlese oder verarbeite oder sonstiges. Aber das ist tatsächlich meine beste Weiterbildung überhaupt. Dann gibt es noch so ein paar technische Sachen. Na, als Personalberater musst du dich natürlich auch immer entsprechend auch weiterbilden und dir neue Tools angucken. Also das ganze Thema KI ist natürlich auch für uns relevant. Und da machen wir im Bundesverband Deutscher Unternehmensberater machen wir auch viel in diese Richtung. Und wir haben ja, wenn du BDU-Mitglied und zertifizierter Personalberater bist, dann hast du ja sogar die Verpflichtung, 30 Stunden Personalberater-Weiterbildung im Jahr nachzuweisen.
Wow.
Das heißt, da machen wir schon auch viel um die reine Technik, aber es ist wirklich vor allem der Austausch mit den Menschen, das bringt dich einfach weiter.
Großartig. Lieber Harald, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Ich wünsche dir und deiner Firma viel Erfolg, natürlich auch viel Erfolg mit diesem Buch und sehr gespannt bin ich auch auf dein nächstes Buch, was sich mit der Transformation auseinandersetzt. Das sehen wir uns dann garantiert nochmal wieder.
Super, freut mich.
Großartig, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.